Ruhig, Brauner. Hier kommt er. Der literarische Salut. Karin Müller und Christian Raabe unterhalten sich über das Leben, das literarische Universum und den ganzen Rest.
Herzlich willkommen, ihr Lieben. Wir haben Ende November, das ist Episode 84 und wir sind nicht alleine. Und lieber Christian, ich muss gleich schon mal wieder abbiegen, du hast uns nicht beide gemutet. Ich habe nämlich im Intro habe ich einen Huster gehört und ich glaube, der stammte von unserem heutigen Gast. Wir haben nämlich am anderen Ende die liebe Vera Nentwich zu Besuch. Hoffe ich jedenfalls, dass sie da ist.
Ja, ich bin da und entschuldige mich für den Huster. Ich habe gedacht, ich wäre gemutet.
Ja, ja. Also wart ihr auch tatsächlich alle beide. Ich verstehe nicht, warum es trotzdem nicht funktioniert hat. Aber macht ja nichts. Ja, guten Tag auch von mir. Was auch immer jetzt schon wieder schiefgelaufen ist. Aber es ist ja nichts Schlimmeres gewesen, als dass das Intro ein kleines bisschen gezuckt hat.
Ja, vielleicht hab's ja auch nur ich gehört. Das kann ja auch sein. Vielleicht habe ich ja da so einen siebten Sinn gehabt. Oder du hast also die Verbindung zwischen Vera und mir nicht gekappt. Das kann ja auch sein.
Das ist ja eine Sache, die ohnehin nicht gekappt wird. Die wird ja bloß für das Soundboard sozusagen gekappt.
Naja, egal. Jedenfalls, also herzlich willkommen zu Episode 84. Wir kriegen nie eine anständige Begrüßung hin. Nach über 3 Jahren Podcast habt ihr euch ja schon dran gewöhnt. Aber ich würde sagen, wir gehen mal direkt in Medias Res. Liebe Vera, das letzte Mal, als du bei uns warst, da warst du nicht alleine, sondern da hattest du die Tamara dabei. Und da haben wir vor 3 Jahren ungefähr, haben wir so einen Podcast-Vierer gemacht und haben über unsere aller Podcast-Anfänge gesprochen. Und es ist doch echt krass, dass wir jetzt immer noch dran sind, oder? Das ist wirklich
krass. Das ist absolut krass, ne? Also, ja. Wobei es sind nicht ganz 3 Jahre. Also, wir sind ja noch keine 3 Jahre dabei. Ihr habt ja ein bisschen vorher angefangen, dann haben wir überholt.
Wir machen ja seltener.
Gehen ja schon hart auf die Folge 150 zu. Und aber es ist vor 2 Jahren oder so. Wobei ich euch ja treu höre, mehr oder weniger. Und ich bin jetzt bei euren Plot-Folgen nicht ganz durch. Da habt ihr mich irgendwann verloren. bei den Folgen, die letzte, die mir wirklich richtig in Erinnerung geblieben ist, ist die Folge mit Loslassen und Durchhalten, weil da habe ich sehr intensiv drüber nachgedacht. Und und Plotten ist natürlich immer ein Thema. Und also von daher haben wir ja eine, sag ich mal, eine intensive Verbindung, würde ich mal so sagen.
Ne? Ja, ich freue mich ja auch immer, ihr seid mir ja irgendwie immer so meine erste Tat am Freitagmorgen, wenn ich den Hund aufgezäumt habe und ihn Gassi führe, habe ich euch meistens direkt auf den Ohren und freue mich immer über die 2 von der Talkstelle. Jetzt hätten wir das auch geklärt, aber wir haben dich ja nicht ganz uneigennützig eingeladen, liebe Vera, sondern eigentlich, und es ist ein bisschen schade, dass du uns dann irgendwie mit dem Plotten, dass wir dich dabei verloren haben, denn eigentlich bist du nämlich heute als Fachfrau für Krimis und ganz konkret für die mörderischen Schwestern bei uns.
Aber nicht fürs Plotten, also da bin ich die Miete schlechthin.
Nein, ich meine jetzt, nein, das nicht, aber wir sind ja auch, also ich meine, wenn du schon mal zu reingehört hast, also ich bin ja ich wehre mich ja gegen jede Form des Plottens, also in meinen eigenen Büchern, ich plotte wirklich nie. Ich weiß, dass ich ein Buch über meinem schottischen Dorf schreibe und dann überlege ich mir, um welche Figuren es jetzt in dem nächsten Roman gehen könnte und dann fange ich an und ich habe keine Ahnung, was passiert. Keine. Manchmal muss ich dann vorher schon einen Klappentext schreiben oder halt irgendwas sagen und dann schreibe ich halt auch irgendwas und schreibe einen Klappentext und dann fange ich dann mal mit dem Romanschreiben an und denke mir, Habe ich eine interessante Formulierung im Klappentext geschrieben. Okay, muss ich halt jetzt irgendwie den Roman dann noch anpassen. Nee, aber darum geht's gar nicht. Also es geht jetzt gar nicht ums Plotten, sondern eben um die mörderischen Schwestern in erster Instanz. Und ich kann gar nicht fassen, dass ich im Moment am allermeisten rede, weil ich war ganz sicher, dass ich in dieser Episode überhaupt gar nicht zu Wort kommen werde. Ich bin ganz glücklich. Warum? Weil ich mit euch beiden spreche.
Ja, kannst du mal wieder sehen. Ich bin tatsächlich, ihr Lieben, wir spielen ja hier gerade mal wieder Back to the Future sozusagen. Wir nehmen das zu einem Zeitpunkt auf, wo meine, gewisse Erkrankung noch nicht allzu lange durch ist. Und ich kann gar nicht mal sagen, dass sie wirklich durch wäre, weil ich habe heute schon wieder so brach gelegen, dass ich froh bin, dass ich es überhaupt die Treppe hier hoch geschafft habe, um alles anzuschmeißen, dass wir hier aufnehmen können. Also insofern, Karin, brauchst du dich nicht zu wundern.
Ich wundere mich schon, weil du hast mir nämlich erzählt, dass ihr nämlich stundenlang bei IKEA wart und das da wäre ich auch geschafft.
Tatsächlich ist das etwas, was ich normalerweise immer ganz gut hinkriege, aber diesmal eben so gar nicht. Ja, da haben nicht mal die Teelichte, die wir gekriegt haben, geholfen.
Ja, das ist natürlich bitter.
Ja.
Wenigstens irgendwie Kurt Buller oder...
Ich hatte nicht mal Bock auf einen Hotdog. Ich wollte
nur... Ja, dann bist du krank. Dann bist du krank. Ja, definitiv.
Ich finde auch. Wollen wir mal versuchen, 5 Minuten seriös zu bleiben? Ich glaube, länger halten wir eh nicht durch.
Okay,
aber
die Zeit läuft.
Die Zeit läuft. Ich würde jetzt wahnsinnig gerne ein bisschen was über diese tolle... Autorinnengemeinschaft, und in diesem Fall muss ich ja noch nicht mal ein Gendersternchen einsprechen, sondern das sind ja, glaube ich, tatsächlich nur Frauen, die mörderischen Schwestern etwas erfahren. Ich glaube nämlich, viele von unseren Zuhörenden haben keine Ahnung, wer oder was die mörderischen Schwestern sind. Und insofern, liebe Vera.
Ja, also das ist schon schlimm genug, dass es viele nicht wissen. Wobei, ich muss dich da direkt berichtigen, die mörderischen Schwestern sind kein Autorinnenverein. Die Mörderischen Schwestern sind ein Verein zur Förderung der von Frauen geschriebenen Spannungsliteratur. Und das heißt...
Dann haben wir das jetzt auch gelernt.
Entschuldigung. Ich habe jetzt gerade gedacht, was hast du jetzt hier?
Ich habe auch ein bisschen Angst gekriegt.
Damit ist ihr Leben. Ich habe heute mein
Soundboard ein kleines... Damit sind die 5 Minuten Seriosität aber schon voll gekapert. Nein, also es ist tatsächlich so, bei den Mörderischen Schwestern kann im Prinzip jede Frau Mitglied werden, die halt, wie gesagt, die von Frauen geschriebenen Krimis, Thrillers etc. fördern und unterstützen will. Insofern sind da durchaus auch Mitglieder dabei, die gar keine Bücher schreiben. Wir haben Bloggerinnen, Journalistinnen. Aber es ist natürlich so, dass ich geschätzt mindestens 90% in irgendeiner Art und Weise Krimi schreiben will oder es auch schon tut oder auch schon sehr erfolgreich tut. Also da gibt es die ganze Bandbreite. Und ich finde aber, dass diese Mischung gerade auch so eine ganz besondere Dynamik ergibt und eine Lockerheit, eine Offenheit, die ja nicht jedem Autorenverein gegeben ist. Und von daher habe ich mich da damals, als ich so auf der Suche war, wo kann ich mich austauschen, da direkt heimisch gefühlt.
Und, schön, ja, aber es sind tatsächlich aber auch nur Frauen erlaubt, oder? Also das war eigentlich
ja, so. Genau. Schwestern ist, glaube ich, auch nach aller Gender-Ideologie immer noch weiblich. Ja,
ja, ich meine, ja.
Oder willst du jetzt darauf anspielen, dass ich als Quereinsteigerin auch dabei sein darf?
Nein, ich meinte eher, ich hatte eher so in Bezug jetzt auf den lieben Christian, habe ich jetzt so ein bisschen die Sorge, weil wir sind ja doch dabei, jetzt auch das Krimi-Genre so ein bisschen aufzumischen. Also in irgendwie 8 bis 10 Jahren, wenn mal unser Krimi fertig wird, unser Saloon-Krimi, dann hätte ich ja die formale Berechtigung, eine Schwester zu werden, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber Christian muss draußen bleiben, oder?
Genau, richtig. Dann müssten wir es
nur. Also ich kenne ein paar Maßnahmen, die haben Nebenwirkungen.
Richtig.
Gut, aber
ist dann vielleicht arg drastisch.
Je nach Veröffentlichungsmethode eures Krimis hätte Christian dann wenigstens die Chance, ins Syndikat zu dürfen, was ich ja nicht darf. Und das soll, hat man den Gerüchte gesagt, eher so ein bisschen Männerverein sein.
Ah, okay. Ja. Habe ich mich noch gar nicht drum bemüht, auch wenn ich ja inzwischen schon, also schon vor einiger Zeit mal einen Krimi
ein
veröffentlicht
Mann geworden
habe.
Bist. Sorry.
Ja, hast du den im Verlag veröffentlicht? Oder?
Ach so, nee. Das, ich meine, gut, das wird ja, ja
dann
auch.
Darfst
mit
du auch nicht ins,
richtig,
das, dann das, darfst du auch das, nicht ins Syndikat.
Na, siehste, dann, nee, ich denke mal, unser Titel wird auch, es sei denn, dass Karin da irgendwen auftut, die sofort hier schreit und das dringend im Verlag veröffentlichen möchte. Da wäre ich jetzt nicht böse, aber ich glaube nicht, dass es dazu kommen wird. Wir werden das sicherlich eher im Self-Publishing veröffentlichen.
Ja, das denke ich auch. Also das vor allen Dingen, weil es ja auch ein ziemlich schräges Projekt ist, was wir da so zusammenstammeln.
Du, wobei, entschuldige, dass ich mal wieder reingrätsche. Ich kenne da durchaus einen anderen. Ja, das ist auch sowas Ähnliches wie ein Krimi. Das ist also in einem arrivierten Verlag erschienen. Wie hieß das? Der Geist der Madame Chen oder so? Das ist auch ein völlig abstruses Konstrukt über eine Frau, die, ich weiß nicht, fällt die von einer Leiter oder so und keiner weiß, wurde sie gestoßen oder wie auch immer irgendwie und sie existiert dann eben auch als Geist und wird dann letztendlich in eine ziemlich hanebüchende Geschichte verwickelt und das ist ein ganz normales Verlagsbuch gewesen, also das würde ich jetzt nicht für weniger abwegig halten als das, was wir vorhaben.
Ja gut, spielt jetzt auch keine Rolle, aber Tatsache ist, dass was ich sagen wollte, du wirst niemals eine Schwester werden, eine mörderische
Nein.
jedenfalls.
Ich meine Familienplanung ist zwar abgeschlossen, aber ich glaube, so weit mag ich dann doch nicht gehen.
Okay, aber zurück zu den mörderischen Schwestern. Was macht ihr denn so? Und also wie hoch sind denn jetzt sozusagen jetzt mal für mich, weil Christian ist ja außen vor, das haben wir ja geklärt, aber wenn ich jetzt sagen würde, ich würde jetzt auch gerne Schwester werden, was müsste ich da tun?
Ja, einfach auf die Website gehen, Antrag runterladen, abschicken.
Och, ich dachte, das ist jetzt ein bisschen aufregender. Also irgendwie
Nö,
mit
ist
so
nicht aufregend. Nein, irgendwelche Initiationsriten oder so,
ja.
Aber geheime Schwesternbünde. Nein, muss ich dich enttäuschen, gibt es nicht. Ich würde immer empfehlen, so habe ich es gemacht, halt mal so in deiner Region zu schauen, ob es da nicht irgendwelche Stammtische gibt und mal hingehen und einfach mal Hallo sagen, was du im Moment auch schon tun kannst, wo du noch kein Mitglied bist. Und wie gesagt, du musst ja kein Krimi geschrieben haben, um Mitglied zu werden, sondern nur das Interesse am Krimi oder dass du halt sagst, ich möchte mich dafür einsetzen, dass die von Frauen geschriebene Spannungsliteratur ihren Platz findet, dann kannst du Mitglied werden. Und und von daher am besten mal irgendwo hingehen und mal Hallo sagen, mal die Schwestern kennenlernen und ja, dann wirst du wahrscheinlich Spaß haben und dabei sein. Ich weiß, du wohnst ja in Frankfurt, ne? Oder?
Mhm, ja.
Ja, wir haben jetzt am 19. November unsere VV, also die jährliche Vollversammlung, die ist von der Regio Frankfurt organisiert in Bad Vilbel.
Mhm.
Und da treffen sich so 100 Schwestern so an einem langen Wochenende von Freitag bis Sonntag. Da gibt es dann irgendwelche Weiterbildungssachen, irgendwelche Privatdetektive, die Vorträge halten.
Mhm.
Oder Einblicke in die Polizeiarbeit und alles, was so rund um Krimi. Es gibt natürlich die Mitgliederversammlung und abends haben wir eine Veranstaltung und viel Austausch und viel Treffen und Gespräche. Gut. Ist direkt bei dir vor der Haustür. Also von daher.
Direkt bei mir vor der Haustür. An dem 19. bin ich wahrscheinlich, es ist jetzt auch wieder irre, weil diese Sendung
schon
wird ja erst am 22.
Ausreden, ne?
Nee, ich habe am 19. Am 19. werden ja noch zwei andere Termine. Ist ja zum einen ist ja dann auch noch hier vom Self-Publisher-Verband Wahlen. Und ich habe eine Einladung nach Berlin. Also ich weiß gar nicht, was. Und außerdem kommt am Abend Wetten, dass. Das heißt, da müsste ich eigentlich sowieso zu Hause.
Kommt am 19. abends Wetten, dass, wenn ja, wir mitbekommen.
Ja, doch, da habe ich.
Jetzt habe ich aber ein Dilemma.
Ja, ich auch. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich tun soll. Also insofern. Ja. Und es wird jetzt wirklich für unsere Zuhörer total bescheuert sein, weil, wie gesagt, diese Sendung ist ja frühestens ab dem 22. November hörbar. Aber naja, gut, so ist es eben mit den Zeitreisen. Aber nichtsdestotrotz, du bist ja auch sowas wie eine Oberschwester, oder? Habe ich das richtig verstanden?
Ich bin die Regio-Schwester. Also wir haben 11 Regionen, wobei Österreich, Schweiz auch als Region zählt. Und da gibt es halt immer eine Regio-Schwester, die ja da so ein bisschen koordiniert. Und ich bin das für den Bereich West. Das ist ganz Nordrhein-Westfalen. Das ist auch gleichzeitig die größte Regio mit knapp 150 Mitgliedern.
Okay.
Und ja.
Naja, im organisierten Zusammenhalten hast du ja durchaus Erfahrung.
Ja, so ein bisschen. Ja, nein, macht mir auch Spaß und wie gesagt, ich lerne ja auch gern Leute kennen und tausche mich gern mit Menschen aus und das war ja auch letztlich der Grund, warum ich irgendwann mal 2014, 15 meine nördlichen Schwestern gelandet bin. Weil einfach, ja, ist alles locker und ich habe mich da zu Hause gefühlt und auch keinerlei Ressentiments gespürt, die es ja gerade damals noch stärker gab als heute, wenn man da so kommt und sagt, man macht Self-Publishing und das fand ich immer sehr angenehm und dann halt so diese Diversität, also in Sachen, was ist der Status Schreiben, also von der Schwester, die halt noch ganz am Anfang steht, bis hin zu der absoluten Top-Bestseller-Autorin, ne, die ständig in der Spiegel-Bestsellerliste sind sie alle dabei und man kriegt so ein ganzes Spektrum mit und das finde ich sehr, sehr belebend.
Das stimmt. Wie viele Mitglieder gibt es denn?
Ich bin ja an 650 roundabout, es kommt aktuell sein.
Nee, schlecht.
Ja, das ist ja schon eine ganze Menge da. Ist ja reichlich Expertise vorhanden, die man dann auch schön anzapfen kann.
Ja, ja, und ich meine, wenn ihr als treue Hörerin unseres Podcasts, haben wir ja häufig da schon Gäste raus gewinnen können.
Ja, ja, da bin ich auch immer ganz, ganz andächtig vor allen Dingen, aber nicht alle unsere Zuhörer hören ja auch bei euch zu, was natürlich ein Skandal ist, also insofern bitte holt das nach, falls ihr es noch nicht tut.
Absolut.
Aber ihr in diesen Episoden, da geht es ja auch immer um wirklich ganz tolle Aktionen, die mörderischen Schwestern so am Start haben, also was weiß ich, ihr wart, also du hast jetzt gerade erwähnt, jetzt bei der Jahresversammlung sind auch Privatdetektive zum Beispiel da, die über ihre Arbeit erzählen oder auch mal irgendwie geht es um Polizeiarbeit. Aber ihr wart ja, ich glaube, du hast mal erzählt, dass du auch mal schon am Schießstand oder so warst, oder?
Ja, genau. Wir waren schießen und das ist schon ein paar Jahre her, wir waren letztes Jahr schon noch mal am Schießstand, aber da wurde der gerade umgebaut und durfte man nicht selbst schießen, da haben wir nur die Waffen so erklärt bekommen. Aber wir waren da auch schon und durften halt wirklich da richtig so eine Pistole in die Hand nehmen und dahin ballern. Ja, ja, also das ist so ein bisschen ein Punkt, den die mörderischen Schwestern so bundesweit oder generell machen, dass sie halt Weiterbildung anbieten. Jetzt in Zeiten von Corona war halt vieles online, aber auch da hatten wir regelmäßige Sachen. Also auch da war eine Polizeikommissarin, die uns eine Stunde erklärt hat, wie das so, wenn so ein Fall auftritt, wie so die ersten Beweisaufnahme am Tatort aussieht. Solche Sachen.
Oh, sowas könnten wir ja gut gebrauchen, ja.
Ja, ja. Und wir haben jetzt gerade eben, hatten wir noch die unsere Weiterbildungsschwester, also die hier in der Region West sich um das Programm kümmert, geschrieben, dass wir jetzt im Dezember wahrscheinlich einen Termin in der Gerichtsmedizin haben und uns da mehrere Einblicke besorgen. Oder wir unterhalten uns über Gifte und welche denn da wirklich tödlich sind und wenn ja, warum.
Und woher man sie kriegt.
Und wie man sie kriegt. Und ja, was zum Beispiel halt nicht geht, oft ist das ja bei so Krimis so, dass zwar irgendwie ich sag mal, ein GIF benutzt wird. Aber diese Gifte haben ja oft auch eine Nebenwirkung. Oder, ne, also zum Beispiel, ich sehe das auch in Fernsehkrimis, dass da Digitalis genannt wird. Aber es ist so, wenn du eine größere Dosis Digitalis nimmst, dass dann der Leber Schaden hast. Das heißt, du kriegst Gelbsucht. Das kann man dir ansehen. Ne? Mhm. Und solche Sachen. Und dass solche Sachen lernst du halt, dass du in deinen Krimis diese Dinge halt ja doch einigermaßen nah an der Realität schreibst. Wobei niemand schreibt wirklich eine Polizeiarbeit, weil das wäre ziemlich langweilig, aber dass man zumindest so ein paar Dinge macht. Ne?
Genau, ihr lernt wenigstens, wie man richtig mordet.
Richtig, genau. Und wie man es richtig vertuscht und was die Polizei dann tut. Hm?
Sehr gut. Du bist ja selbst eine versierte Krimi-Autorin, hast ja eine ganze Reihe, die Biene-Hagen-Reihe, die ich ja sehr mag und sehr amüsant finde. Und du hast jetzt auch noch ein ganz neues Buch am Start. Ist das auch ein Auftakt einer Reihe und willst du vielleicht mal über Frau Appeldorn ein bisschen was erzählen?
Also erstmal finde ich ja schon toll, dass der Name bis zu dir gelangt ist. Ja, also ich habe schon das Ziel, dass aus Frau Appeldorn eine Reihe wird. Wobei, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn man so ein ganz neues Figurenensemble an den Start kriegt, ist die Unsicherheit ein Vielfaches größer, als wenn man den sechsten Teil einer Reihe an den Start schickt, wo man weiß, allerdings. Okay, die Figuren, die kommen schon an. Ne? So, du hast da auch eine treue Leserschaft. So, ich hatte aber so mal die Idee, jetzt vor ein paar Monaten, dass ich dachte, okay, ich möchte der Biene Hagen etwas, ja nicht entgegensetzen, aber schon so, ein, ja, so eine Ergänzung dazu haben, die ein bisschen anders ist. Und natürlich auch letztlich rein wirtschaftlich betrachtet mein Portfolio etwas erweitern. Und mir gefiel der Name Frau Appeldorn. Der war das Erste, was da war, war der Name Frau Appeldorn. Dann habe ich so gedacht, wer könnte das sein, und habe tatsächlich ein Beispiel, eine gute Freundin von mir, die leider vor 2 Jahren an Krebs verstorben ist, die habe ich so ein bisschen als Muster für Frau Appeldorn genommen. Natürlich ein bisschen überzogen, aber einige Dinge davon sind immer da. Die war halt, meine Freundin war Office-Managerin in einer großen Kanzlei und ist dann in den Ruhestand gegangen und hat sich dann halt so in der lokalen Kulturszene eingesetzt. Und ihr Markenzeichen war auch mal, dass sie, wenn sie aus dem Haus ging, immer einen Hut auf hatte. Und bei Frau Appeldorn ist es jetzt genauso. Ich habe sie zur Chefsekretärin gemacht, die jetzt leider unfreiwillig in Ruhestand kommt, weil ich muss ihr ein bisschen Konflikte geben, ein bisschen Motivation. Mhm. Und sie trägt halt auch immer einen Hut, wobei Frau Appeldorn immer einen roten Hut trägt. Diese Anfangskonstellation, die fand ich einfach total schön und die hat mich fasziniert. Und dann habe ich halt so ein bisschen weiter gesponnen und habe ihren Nachbarn beiseite gestellt. Das ist der Alikan Büyüktürk. Auch da wollte ich mal ein bisschen diverser werden. Aber der ist natürlich jetzt nicht Stahlarbeiter oder Löhnerverkäufer, nein, das ist ein emeritierter Germanistikprofessor.
Oh, sehr cool.
Die beiden kamen am Anfang Streit, weil Frau Appeldorn ist in ihr neues Häuschen da gezogen als Nachbarn und er parkt immer vor ihrer Einfahrt. Und es eskaliert und sie ruft sogar am Ende der Polizei, weil sie sich keinen Rat mehr weiß. Und naja. Und dann passiert halt ein Mord und dummerweise ist die erste Verdächtige die Tochter von Herrn Büyüktürk. Und dann müssen die beiden halt sich zusammenraufen und den Mordfall aufklären.
Ah, ja, so ein bisschen dysfunktional in der Beziehung am Anfang auf jeden Fall. Das birgt ja dann auch immer viele gute Möglichkeiten, ja.
Ja, klar, du musst ja Basis für Konflikte haben.
Ja, ja. Sehr
Konflikt,
schön.
Konflikt, Konflikt, ne? So heißt es doch so schön. Also muss ich, und ich muss halt eine Motivation haben. Warum geht jemand hin und will einen Mord aufklären? Das ist ja jetzt nicht so alltäglich. Und da ich ja nun im Regelfalle bei meinen Reihen jetzt ja immer irgendwelche Hobbyermittler habe, also keine, die von Berufswegen ermitteln, Da ist es einfach mit der Motivation. Der Polizist, der muss einfach seinen Job machen. Ja. So. Aber warum sollte eine Steuerfachangestellte einen Mordfall ermitteln oder jetzt eine pensionierte Chefsekretärin? Also muss ich da ein Konfliktpotenzial und eine Motivation so deutlich machen, dass die Leser und Leserinnen das nachvollziehen können und sagen, okay, ja, kann ich verstehen, dass ich das jetzt mache. Und ja, und das ist halt bei Frau Appeldorn so, dass ihr, nachdem sie so plötzlich ihren Lebensinhalt verloren hat, ihren Job, einfach einen neuen Lebensinhalt sucht und dann und das dann ausgerechnet bei dem ersten Projekt, das sie startet, direkt so ein Maler da tot aufgefunden wird, das boykottiert alle ihre Bestrebungen, also setzt sie alles daran, das aufzuklären. Ne?
Also ist ein Künstler, kein Anstreicher, oder? Also einer, der.
Nein, ist ein Künstler, ein Hobbykünstler. Ja. Also die Frau Appeldorn hat sich im lokalen Kulturverein engagiert und der hat als erstes Event einen Tag der offenen Ateliers organisiert. Und da gibt es unter anderem so eine alte Textilfabrik mit mehreren Ateliers und da gibt es verschiedene Künstler und unter anderem einen ehemaligen Manager, der da als Maler ist. Ja, und der ist wird am nächsten Tag tot aufgefunden.
Ja. Ja, das ist unangenehm. Also für den Maler vor allen Dingen. Aber es klingt insgesamt
echt gut. Ja, das ist ja nicht mehr, aber ja, und für den Rest drumherum natürlich auch. Und aber ja, dann konnte ich eben nicht ersparen, weil ich brauchte eine Leiche. Ne? Ja, ich meine, das ist ja das Schöne am Krimi-Schreiben. Man kann halt gelegentlich auch mal jemanden umbringen. Ne?
Ja, also ich gebe zu, das ist das, was mich an dem Genre auch zunehmend reizt, weil im Liebesroman kommt es ja nicht so oft vor. Also da habe ich auch schon ein paar Tote gehabt, aber jetzt, wenn, dann war es dann meistens irgendwie ganz fürchterlich tragisch und traurig und naja, oder eines natürlichen Todes, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ich hatte nie so diese Befriedigung, mal jemanden final eins auszuwischen. Also man kann ja dann wahrscheinlich in diese Figur auch, also wahrscheinlich kommt es im Roman gar nicht so raus, aber man kann da ja so ein bisschen was reinprojizieren. Also so geht es mir jedenfalls im Moment.
Aber also ich finde jetzt in so einem Liebesroman so einen tragischen Todesfall und alle heulen sich die Augen aus und dann in der Trauer findet sie ihren Traummann. Das ist der Gärtner des Friedhofs, der immer...
Der Friedhofsgärtner
ist doch auch was.
Ja, ja. Und schon hast du ein Happy End. Und
die gehen aber
gemeinsam abends bei Mondschein, Hand in Hand, Friedhof runter.
Und zünden noch ein Kerzlein an, ja, nee.
Genau.
Nee, also ich meine, wie gesagt, ich habe ja jetzt, also ich bin ja sowieso, ich flirte ja mit dem Krimi-Genre jetzt schon ein ganzes Weilchen, also nicht nur in Koproduktion mit dem Christian, sondern ich habe ja jetzt auch für meine Schottland-Reihe, habe ich ja, dachte ich mir, also dieses Kirkby ist einfach viel zu friedlich, da könnte ja auch ein bisschen gemordet werden und habe da tatsächlich auch schon einen Krimi jetzt am Wickel.
Ach, guck.
Ja, und da hatte ich auch also arg viel Freude, ehrlich gesagt. Also ich meine, ich habe noch nicht so wahnsinnig viel geschrieben, also mehr als wir jetzt in unserem Ding, aber immerhin, also die Leiche ist jetzt aufgefunden worden. Und die wurde vorher schon, also ich weiß nicht, wie hast du es denn gemacht? Der Maler, hatte der noch einen signifikanten Lebensauftritt oder tauchte der vorwiegend erstmal schon als Leiche auf?
Nein, also ich lege Wert darauf, dass die Leiche möglichst früh auftaucht.
Ja.
Weil also Krimis, wo man erstmal vier Kapitel lesen muss und dann fängt es an, mag ich gar nicht. Oder ne? Also von daher muss relativ schnell die Leiche da sein. Und da hatte er keine Chance mehr, groß was zu sagen. Er wird also nur in der Retroperspektive ab und zu zitiert oder wird von anderen erzählt, was er gemacht hat.
Ja.
Was ich aber noch sagen wollte, wenn du einen Krimi schreibst, so leid es mir tut, liebe Karin, aber da wirst du ja ganz um die Vorweggedanken nicht drum herum kommen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass du es schaffst, parallel, du musst ja andere Verdächtige haben, ne? Und dabei musst du selbst im Hinterkopf haben, wer ist eigentlich der Mörder oder zumindest muss einen Plan haben. Ich hatte jetzt bei Frau Appeldorn auch einen Plan, den ich am Ende dann umgeschmissen habe, aber nur dann, wenn du so ein Grundkonzept hast, passen die Dinge ja am Ende noch irgendwie logisch zusammen.
Ja, das kann ich, also da können wir dann gerne irgendwie mal so in ein paar Monaten nochmal drüber reden, wenn der Krimi nämlich fertig ist. Also ich bin im Moment an einer Stelle, wo ich jetzt sozusagen mein zukünftiges Ermittlerduo natürlich schon schön etabliert habe. Es ist dann diese cozy Atmosphäre ist etabliert. Man konnte schon die Tote, die hat man kennengelernt, kurz noch als Lebende und fand sie dann wahrscheinlich als Leserin eher unsympathisch. Und jetzt ist sie aber halt tot. Und es gibt, also ich habe so im Hinterkopf, ich habe einen Verdächtigen, aber das reicht natürlich noch nicht.
Definitiv.
Aber du musst ja ein paar falsche Fährten legen und so weiter. Ja, ja. Aber jetzt mal, wenn du sagst, du hast das Ermittlerteam eingeführt und so, in dem wievielten Kapitel sind wir denn, als die Leiche aufgefallen sind?
Keine Ahnung, viertes oder fünftes? Viertes, glaube ich.
Oh, also viel zu spät.
Ja, ich weiß, das ist, aber ich habe halt jetzt mal einen anderen Ansatz gewählt. Jetzt in unserem Podcast-Krimi ist die Leiche, also ist sie eigentlich schon in der ersten Szene.
Ja, also, normalerweise muss das vorne losgehen.
Ja, aber ich habe vielleicht halt einfach so ein, weil ich, naja, ist ja auch egal. Also muss weil es ist jetzt auch noch relativ am Anfang meiner Krimi-Karriere, aber ich habe so das Gefühl, dass das trotzdem funktionieren kann. Aber ja. Vielleicht komme ich irgendwann mal weinend zu so einem Regio-Treffen angekrochen und sage, hilf mir.
Und du kannst auch vorher schon kommen. Also, ne?
Ja.
Also wie gesagt, du bist ja jetzt quasi, wenn du schon über Krimi redest und ihr mit euren Krimi-Plotten, ihr fördert ja sowas von die von Frauen geschriebene Kriminalliteratur, also.
Ja, nur dass halt ein Kerl mitschreibt in unserem
ja,
Fall.
Ja gut, allerdings bestimmt ja, unter einem weiblichen Pseudonym. Also insofern sieht man
Echt?
Das ja am Anfang
Wieso?
Nicht. Doch.
Wieso?
Also ich...
Wobei
ich
das tatsächlich noch so ist, das ist ja ist tatsächlich erwiesen, dass, dass weibliche Namen, weibliche Autorennamen auf Krimis sich teilweise schlechter verkaufen. Und es gibt sogar Verlage, die von etablierten Autorinnen verlangen, dass sie sich ein männliches Pseudonym geben.
George Eliot.
Ja, ja. Deswegen ist halt das Ziel der mörderischen Schwestern absolut immer noch notwendig, dafür immer wieder noch mehr Aufmerksamkeit darauf zu bringen, auf die eben von Frauen geschriebene Stande.
Und deswegen wäre ich, also nicht nur deswegen, ich wäre also bereit, da nicht einen quasi männlichen Counterpart als Co-Autor reinzusetzen, sondern das dürfen gerne zwei weiblich klingende Namen sein. Aber das
oder wir geben uns einfach gemeinsam einen Namen.
Auch dieses.
Das ist ja auch, das geht ja auch.
Stimmt. Stimmt. Also das ist aber, denke ich mal, wirklich noch ein bisschen Zukunftsmusik. Dazu müssen wir erstmal so weit kommen, dass wir sagen können, okay, das ist jetzt eine Geschichte und jetzt wird das Ganze mal so ein bisschen Probe gelesen und lektoriert und so in die Richtung. Dann können wir uns parallel dazu irgendwie überlegen, was das für ein Name werden wird, ja.
Ja. Vera, weil wir jetzt gerade nochmal bei unserem Krimi sind, ich weiß nicht, ob du hast das wahrscheinlich dann nicht mitgekriegt, wenn du diese Episoden, naja doch, aber du hörst ja gerne dann die Interviews, die wir mit anderen Menschen führen und die unsere Gäste müssen oder dürfen uns immer irgendwas nennen, was wir dann in diesem Krimi unterbringen müssen. Ja? Also wir haben da, also am allerschlimmsten ist tatsächlich die Etikettiermaschine von Sabrina Schuh gewesen. Ja, die werde ich ihr immer noch nicht verzeihen. Tamara war nett, die hat uns irgendwie eine zahme Taube entgegengeworfen, die aber sich aus diesem, einem wie auch nicht näher benannten Zimmer nicht entfernen möchte. Das glaube ich kriegen wir hin. Aber dann haben wir noch, was haben wir noch? Einen Hexenfluch und einen Kompass und eine Orchidee. Und wir haben also jetzt schon einiges an Requisiten zusammengesammelt, die wir noch irgendwie einarbeiten müssen. Hast du dann auch was für uns?
Ja, also ich habe da, bevor wir hier so uns online geschaltet haben, nochmal so in meiner Wohnung rumgeguckt und habe gedacht, was von den Dingen, die hier so stehen, könntest du denn jetzt für so ein Krimi mal anbieten und da fiel mir mein Blick spontan auf meine Lisa. Lisa ist mein Saugroboter.
Ja, ein Saugroboter und ob der Saugroboter und die Etikettiermaschine, die könnten ja vielleicht so was gemeinsam machen.
Wobei der Saugroboter, der hat eine, mein Saugroboter, ich weiß nicht, was ihr für einen habt, aber mein Saugroboter, der hat eine super Funktion. Ich habe da eine App für und der hat vorne eine Kamera. Mhm. Ne? Also ich brauchte ja, um zu scannen. So, und ich kann auf der App, kann ich das Bild mir übertragen lassen, was der Saugroboter gerade sieht.
Nicht nur du.
Ne? Und ich habe schon überlegt, was wäre, ja, also ich bin unterwegs, sehe auf der App, plötzlich mein Saugroboter fährt rum und sieht plötzlich Füße.
Das ist ja echt eine geile Idee.
Und dann fällt einer um, ne? Und Saugroboter fährt aufs Gesicht zu, saugt vielleicht gerade direkt die Blutlache weg. Ist doch cool, oder?
Das würde total in unser Konzept passen.
Ich wollte gerade sagen, es tut mir jetzt wirklich wahnsinnig leid, Vera, aber das ist jetzt unser.
Ja, könnt ihr haben.
Also wir nennen sie auch Lisa. Also der Name bleibt, ja. Der ist jetzt ja. Auch Saugroboter Lisa mit Kamera. Also das ist ja großartig. Oh, ja. Das ist ja... Das ist, glaube ich, das beste Requisit überhaupt.
Darf ich dir was verraten? Der Hexenfluch ist schon vorgekommen.
Ja, das stimmt, der ist schon vorgekommen.
Ja. Also zumindest im Text.
Ach, hast du jetzt was Neues geschrieben? Mhm. Ach ja, du hast ja. Ja, das ist.
Eigentlich kaum was anderes zu tun. Das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber irgendwie habe ich noch so eine leichte Beißhemmung, was jetzt quasi das Abschließen des noch nicht genannten Trilogieprojekts irgendwie angeht und eben das Anfangen mit dem zweiten Teil desjenigen. Und deswegen stürze ich mich momentan ein kleines bisschen auf die auf unsere gemeinsame Arbeit und da ergab es sich durch Zufall, dass es irgendwie hoffentlich passte. Ich bin mal gespannt, was du dazu sagst.
Ja, ich werde es mir dann eine halbe Stunde vor der nächsten Podcast-Aufnahme durchlesen. Nee, oder zwei Stunden vorher, weil dann werde ich noch meinen Textbeispiel dann noch dazu schreiben.
Weißt du, was mir gerade auffällt?
Was?
Die Episode, in der wir uns darüber unterhalten werden, ist die schon gelaufene.
Also ihr mit eurem Vorab-Aufnehmen, das macht er ja völlig wuschig.
Ja, total. Es kommt nicht so oft vor. Meistens sind wir ja total linear mit allem, aber jetzt hat sich's halt so angeboten. Irgendwie, wir dachten, wir brauchen mal wieder ein bisschen häufiger Gäste und dann habe ich mal so ein bisschen rumgefragt und dann habt ihr halt einfach alle zugesagt, ja? Also ich meine... Da frage ich mal zwei Leute und die sagen beide gleich zu und dann hätte ich es jetzt auch blöd gefunden zu sagen.
Fragst du die zwei von der Talkstelle, ob die in den Podcast kommen und dann macht, dass sie Nein sagen, also ehrlich.
Was soll ich sagen? Aber ich wollte jetzt vorhin noch eine, wie sagt man so auf Neudeutsch, eine Craft-Frage stellen, eine handwerkliche, aber jetzt habe ich es wieder gerade vergessen, weil wir so ein bisschen vom Thema abgekommen sind. Hexenfluch, Saugroboter mit Kamera. Das fällt mir vielleicht nachher nochmal wieder ein.
Die Wartemelodie, die habe ich wieder nicht in mein Soundboard integriert. Ich bin ja sowas von blöd. Naja, egal.
Ja. Egal. Mhm. Wie stehen wir denn zu Weihnachten, ihr Lieben?
Ja, darf kommen.
Ich habe jetzt schon den x-ten Schokoladen-Weihnachtsmann geköpft.
Und fängst du auch immer mit dem Kopf an?
Natürlich. Die kommen auch vorher immer in den Kühlschrank, damit er so schön knackt.
Und man merkt, du bist Krimi-Autorin.
Ja. Ich gebe zu, mit den Weihnachtsmännern fällt es mir leichter. Die kann ich auch ganz gut essen. Wo ich echtes Problem habe, ist es mit Schokohäschen. Ich kann keinen Schokohasen essen. Es geht einfach nicht. Also auch noch über fünf Jahrzehnten auf diesem Erdenrund kann ich keine Schokohasen essen.
Tja, Mensch.
Na gut, da bleiben mehr für mich, aber denn, also die haben doch immer so große Ohren. Die kann man doch abbeißen.
Ja, aber ich meine, möchtest du, dass deine Ohren abgeknabbert werden?
Die sind ja auch nicht so lecker. Also das ist, da besteht ja nicht so die Gefahr, würde ich sagen.
Ja, also ich weiß
nicht. Abgesehen davon, der ein oder andere dürfte mir schon am Öhrchen knabbern. Also so ist das nicht. Ach, Christian. Dabei. Das Wort weiß ich ausdiskutieren, oder?
Nee, dabei fällt mir jetzt gerade wieder ein Bild ein, so ein schönes Meme, was ich irgendwann mal geschickt gekriegt habe. Da stehen sich zwei Schoko-Osterhasen gegenüber. Bei dem einen fehlt hinten das Püschelchen, das steht oben drüber, mir tut der Arsch weh. Und bei dem anderen fehlt die Ohren, da steht, was?
Oh. Nee, aber ich wollte eigentlich mit der Weihnachtsfrage, also ich meine, so ein kulinarischer Exkurs ist ja immer schön, aber ich wollte auch noch auf was anderes hinaus. An Weihnachten wird ja auch wahnsinnig gerne, also gerade so das Fernsehprogramm ist ja entweder wirklich so saccharinsüß oder halt einfach total brutal. Da wird geschlachtet, was geht. Es kommt ja auch immer irgendwie, stirb langsam 1 bis 97.
Natürlich, Gefühl. Weil das ja um die Weihnachtszeit spielt. Also zumindest ja. Der erste Teil. Weiß nicht, beim zweiten ist es ja auch noch so. Das ist ja auch im Winter. Die anderen sind dann irgendwie abgebogen.
Also du meinst, das war...
Ich liebe diese Art der Sendungen, wo die einzelne Person, also meistens sind es Männer, aber mittlerweile gibt es ja ein paar, wo es Frauen sind, eine Person gegen den Rest der Welt und die gewinnt am Ende.
Ja, natürlich, ist schon cool.
Also ich stehe auch voll auf, ganz ehrlich... Ich stehe auch voll auf Jason Statham. Jason okay. Statham, der sie mal alle fettig macht. Und es gibt so einen Film, wo eine Frau eine Rolle spielt, die heißt Tödliche Weihnachten.
Genau.
Mit
Gina Davis,
genau. Wo die irgendwie eine Profikillerin spielt, die ein Gedächtnis verloren hat und erst mit der Zeit.
Das Ding ist ziemlich cool, ja. Den habe ich auch mal ganz gerne.
Super. Ich stehe da voll drauf. Ah, ne, also finde ich toll.
Ja, vor allen Dingen auch die Rolle von Samuel L. Jackson da drin, so als Sidekick, ist auch cool.
Ja. Also von daher ist das für mich immer, ob jetzt Weihnachten oder nicht, ich gucke das gern. Also
ja, aber
lieber,
was,
als
das
ich mir
so
jetzt wieder Sissy angucken würde.
Oh Gott, habt ihr zufällig, nee, Christian, du ja nicht, aber Vera, du am Ende auf Netflix hier Die Kaiserin gesehen?
Nope.
Nee, habe ich noch nicht. Ich muss gestehen, ich hatte jetzt 3 Monate Netflix-Pause. Ich rolliere ja immer meine Streaming-Dienste, weil mittlerweile gibt es ja so viele, ich kann ja nicht alle gleichzeitig abonnieren. Und muss auch gestehen, dass Netflix mich in letzter Zeit nicht so wirklich gereizt hat. Und dann habe ich mal Disney Plus genommen. Da läuft jetzt gerade eine coole Serie, The Old Man mit Jeff Bridges, richtig toll. Und habe dann festgestellt auf meiner Playstation, dass ich da auch Apple TV Plus gucken kann. Guck. Und die haben echt ein paar Highlights dabei und kosten auch nur 4,99.
Richtig.
Deswegen rolliere ich immer und sage so, diesen Monat nehme ich mal Apple und diesen Monat mal Disney. Ja. Und jetzt hatte ich ja 3 Monate kein Netflix. Und ich warte jetzt, bis hier Lupin die wieder kommt. Dann werde ich wieder Netflix abonnieren, glaube ich. Und dann werde ich den Rest aufarbeiten.
Okay. Ich finde einfach niemanden, mit dem ich über diese schreckliche Sissy-Adaption da eben die Kaiserin ablästern kann. Mhm.
Hast du denn blond geguckt?
Ja, ich habe angefangen, ich habe tatsächlich angefangen und das ist auch, also das ist echt richtig, richtig, richtig krass. Also ich meine, wenn man sich mal so hardcore deprimieren möchte, dann kann man sich das mal geben.
Also ich habe so die Kritiken, die lese ich ja immer dann und so und dann weiß ich schon, ob ich noch reingucken will oder nicht. Ja, von daher wäre das jetzt auch kein Grund für mich, jetzt wieder Netflix zu aktivieren.
Nee, also ich meine, dass Marilyn Monroe jetzt nicht das schönste Leben hatte, das weiß man ja, aber gut, und es basiert ja auf dem Roman Blond von Joyce Carol Oates, glaube ich, ja genau. Und also es ist natürlich eine fiktionalisierte Lebensgeschichte, aber oh, meine Fresse, also das ist wirklich echt krass und es ist auch, Also es ist schon sehr bildgewaltig, aber auch verdammt drastisch alles dargestellt. Also, und ich bin ja, wie gesagt, noch ist sie ja gerade mal Anfang 20 und am Anfang ihrer Karriere, und richtig krass wird's ja dann erst hinten raus, aber also mir hat schon der Anfang gereicht, wirklich. Die erste Stunde ist schon echt hardcore. Also ich weiß nicht, ob ich es zu Ende gucken werde. Wahrscheinlich.
Ich muss auch gestehen, dass ich momentan, oder ich bin ja eigentlich ein positives Seelchen, und ich kann mir auch die seichelsten, jetzt so vor Weihnachten kommen ja immer wieder diese amerikanischen Weihnachtsfilme, Christmas hier und, ne? Und die seichtesten Filmchen kann ich mir angucken und finde das schön, und schöne bunte Welt und Santa Claus fliegt rum und so. das mache ich viel lieber, also so Schicksalsgeschichten und Leidensgeschichten und sowas. Also nur in Einzelfällen, wenn drumherum noch irgendwas ist, was mich reizt. Aber zu wissen, da ist jetzt, bei Marilyn Monroe weiß ich, wie du gerade schon sagst, deren Leben war jetzt nicht immer schön. Ja, Gott, nee. Ich meine, dafür haben wir jetzt in der Welt genug schwierige Sachen. Deswegen schreibe ich ja auch Cozy Crime und so, ne? Und oder halt, wie gesagt, irgend so ein starker Mensch rettet die Welt. Kann ich mich trösten und sagen, er kommt und rettet mich. Und so. Finde ich schöner. Also so Leidensgeschichten sind nicht meins. Ich gehöre ja wahrscheinlich zu den ein oder zwei Menschen in dieser Welt, die noch nie Titanic geguckt haben.
Okay. Ich auch nicht. Ich bin der andere Mensch.
Ich weiß ja, dass das Schiff untergeht. Ne? Also,
da habe ich mir auch gedacht, die Story ist doch total klar. Ich weiß von vornherein, es wird kein Happy End geben. Warum muss ich mir dann 3 Stunden so einen Kack angucken, wo mich auch wirklich, also wenn ich dieses Lied allein von Celine Dion höre, kriege ich zu viel. Kriege ich wirklich am ganzen Körper Ausschlag. Innerhalb von einer Sekunde. Ich kann nicht.
Okay. Kann man mal wieder sehen.
Also wenn ich dann jetzt so Serien habe, ne, wo die von Schicksal und so reden, dann ist das für mich schon der Punkt. Nee, guckst du nicht rein.
Ich kann nicht verstehen. Ich will mich auch lieber, irgendwie angenehm unterhalten lassen, oder wenn es dramatisch wird, dann darf es gerne Science Fiction oder Fantasy sein, wo man sagt, okay, das ist auf einer anderen Ebene, das betrifft mich ja nicht, da können die gerne irgendwie sterben und irgendwie harte Zeiten haben, okay, ja, bin ich fein mit, aber ja, bei den Sachen, die wirklich in der Wirklichkeit spielen, da muss ich auch ernsthaft in der richtigen Stimmung zu sein, um mir sowas zu geben. Weil das...
Ja, ich will auch eine Hoffnung haben. Ich will eine Hoffnung haben wollen, dass es gut wird, dass sie es bewältigen. Ich gucke ja auch total gerne, ne? Wie gesagt, momentan bin ich ja im Streaming in der Disney-Phase, und da gibt es ja diese ganzen Sportfilme, wo irgendwelche Underdogs dann für Baseball oder was auch immer,
und Blindside oder sowas in der Richtung. Ja,
das ist Blindside oder PK, gibt es ja noch... alle möglichen.
Ja, ja.
Und sowas gucke ich mit Leidenschaft. Am Ende haben die dann immer das eine entscheidende Spiel und gewinnen es. Und,
ja, super.
Und so. Und da kann man so rausgehen und sagen, ja, Chaka, du kannst es. Die Welt ist schön. Ja.
Mir ist jetzt übrigens wieder die Handwerksfrage von eingefallen, die mir vorhin entfallen war. Du hast mich eigentlich vorhin schon draufgebracht, Vera, dieses Cozy Crime. Also einerseits ist es natürlich, es ist ein Mordfall und es ist per se ja schrecklich, aber das Ambiente ist ein nettes, und der Tonfall ist auch locker und fröhlich und hoffnungsvoll und so weiter. Aber es gibt nun mal diesen Mordfall, und es gibt mindestens eine Leiche, manchmal ja sogar mehrere. Und diese Toten sind ja durchaus, ja, also auch, also ein Mord ist ja jetzt einfach mal per se nichts so super Nettes. Aber stellst du dir dann vor, also ist das für dich so, also der Tote oder die Tote, hast du da so ein, wie soll ich sagen, Vorbild nicht, aber eine Vorstellung, wen du damit jetzt einfach ums Eck bringen könntest?
Nein, ich weiß ja, welche Figur und Eck bringen. Ich muss ja auch eine Situation um diese Figur schaffen, um Motive zu schaffen.
Ja, so. Ja, genau.
Na, natürlich muss ich mir die Figur vorstellen, aber sie bleibt natürlich weit weg, und ich stelle mir jetzt nicht wirklich einen Menschen vor, das ist sehr, sehr fiktiv alles. Und das bleibt ja auch in der Geschichte so. Also bei mir sowieso ist von den Dingen, die ich auch selbst gerne lese, auch von Krimis, die ich selbst gerne lese, da ist immer der Schwerpunkt fast mehr auf die Herausforderung für die ermittelnde Figuren als auf den Fall an sich. Ja? Ich muss manchmal sogar aufpassen und dann schreiben, dass die Ermittlung nicht zu sehr in den Hintergrund rutscht. Ne? Und, ja. Also von daher ist das nicht wirklich für mich jetzt spürbar. Ne? Das sind halt fiktive Sachen. Jetzt beim letzten Bieler Hagen-Krimi, Tote Tanten plaudern nicht, habe ich eine, da wird eine Leiche erst nach 2 Tagen gefunden und habe es dann so beschrieben, wie ich es jetzt bei den Weiterbildungen der mörderischen Schwestern gelernt habe, ne, wie sie halt riecht und so. Mhm. Das wurde mir dann von den Testlesern und Testleserinnen als zu drastisch rausgestrichen. Das passte schon nicht in Cozy Crime. Also das habe ich dann schon wesentlich entschärft. Also es bleibt da doch eher an der Oberfläche. Also
das ist ja in der Geschichte, die ich jetzt alleine schreibe, da kennen wir ja die Tote. Also die hat ja tatsächlich auch Auftritt und hat eine Sprechrolle und das heißt also, sie ist in der Geschichte etabliert. Dann habe ich mir gedacht, das ist vielleicht an sich nicht schlecht, weil das dann ja eine gewisse Fallhöhe auch gibt. Also wenn man einer Figur schon eine Bindung aufgebaut hat, ob die jetzt gut oder böse, gut oder schlecht ist, diese Bindung, oder ob man sie mag oder nicht mag, sei dahingestellt. Aber da habe ich mir gedacht, das ist ja dann irgendwie auch für die Leser ja schon auch so eine emotionale Geschichte. In unserem Podcast-Krimi ist es ja total anders. Da ist ja die Leiche ja Protagonistin. Ne? Also
und auch sie, Ermittlerin im Prinzip.
So und auch Ermittlerin. Bisschen. Also sie ist so ein bisschen auch eine Ermittlerin in eigener Sache. Das ist ja nochmal eine ganz andere Rolle, die sie da hat. Also,
schauen wir mal, ob es vielleicht noch ein paar Tote gibt. Wer weiß.
Ja, ich habe mich jetzt
stumm gemacht. Du kannst ja so ein bisschen das Tatort-Prinzip machen. Ne? Da weiß man, nach einer Dreiviertelstunde kommt die zweite Leiche. Und eigentlich.
Und immerhin macht schon brauchen Sinn, wir ja auch was.
Wann die zweite Leiche gibt.
Ja. Wir brauchen ja auch schließlich die Blutlache, die von Lisa aufgeschlappert wird.
Ja, wobei gut,
nicht ganz so sterben. Deutlich beschrieben.
Ja, nicht aber jede Blutlache ist tot. Man kann ja schon ein bisschen mit Erwartungen spielen.
Auch wieder wahr.
Ja.
Ich weiß halt nicht, ob Granny Smith einen Saugroboter hat. Ansonsten fände ich das natürlich ganz großartig.
Ja, aber Jonah vielleicht. Ne? Vielleicht.
Ja. Die hat aber einen Hund. Also der Hund und der Saugroboter, also das kann ich jetzt mal aus eigener Erfahrung sagen, das funktioniert nicht.
Sind nicht alle Hunde wie dein Scotty?
Vielleicht doch, aber der Freddy ist genau wie mein Scotty.
Vielleicht kriegt sie ja von dem Redakteur von Sam irgendwie völlig blöderweise so ein Ding geschenkt. Sie weiß überhaupt nichts damit anzufangen und kriegt gar nicht mit, dass das Ding schon programmiert ist und irgendwann losfährt und zum Beispiel in ihrem eigenen Zimmer dann, obwohl, nee, dann müsste sie ja trotzdem die App am Start haben. Naja, aber vielleicht
kriegen wir
da
irgendwas hin. Na, ja trotzdem
mal gucken.
Ja, also ist mit der Logik. Also wobei ich muss ja gestehen, weil wo ich viel mehr bei den Krimis immer das Problem habe, ist genug Varianten für den Papst im Pool zu finden. Und Testlehrer sagen wir schon mal gerne, dass bei mir die Leute ständig essen. Mir fällt immer nichts anderes ein, als die irgendwie essen gehen zu lassen. Und du brauchst ja irgendeinen Rahmen, weil die meisten Wissensvermittlungen ja im Rahmen von Dialogen passiert.
Mhm.
So, also musst du ja mal einen Rahmen haben, in welchem Umfeld die Dialoge stattfinden. Und das fällt mir immer schwer. Und da muss ich mir vorher auch wirklich nochmal so ein bisschen Gedanken machen. So, was sind jetzt Orte, Gegebenheiten, wo ich meine Figuren organisch hinbringen kann und dass ich ein bisschen was an den Hintergrund habe, ne, zu dem Dialog. Da tue ich mich immer mit am schwersten.
Ja, stimmt. Ja. Der darf nicht, sagen wir mal, als Selbstzweck vorhanden sein, richtig?
Ja, richtig. Sonst, wie gesagt, sie sitzen halt, ist bei der Biene Hagen halt auch schon häufig so, dass sie halt im Büro sitzen oder bei der Oma beim Essen oder so nicht. Und ja, es muss, das ist auf die Dauer halt irgendwie langweilig.
Echt, also das finde ich aber gerade diese Szenen bei der Oma finde ich eigentlich total super. Das, also das da musst du bitte beibehalten. Erstens ja, mal gibt's bei der Oma immer leckere Sachen und außerdem das hat, also das finde ich total typisch auch für diese Biene Hagen Romane. Das ist hat so eine so ein Wiedererkennungsding, ja. Also
Also die essen es beim Oma, aber ja, sie können schon hier und da mal ein bisschen weniger essen und mal was anderes machen, ne? Aber mir fällt halt nichts ein. Und dann, ja, bei jetzt Frau Appeldorn, da habe ich eine schöne Szene, habe ich sie Wassergymnastik machen lassen.
Oh.
Und da hatte ich, während ich die Szene geschrieben hatte, hatte ich parallel so ein YouTube-Video von so einer Wassergymnastik-Anleiterin, die mit ihrer Poolnudel dann da, ne, hin und her und Knoten rein und drauf sitzen. Das habe ich dann parallel quasi direkt in die Szene eingearbeitet.
Großartig.
Die Szene gefällt mir sehr gut.
Ja. Sehr schön. Ich hab's schon vor Augen. Herrlich.
Ja, ja, ich auch. Nee, also es ist, naja. Also wir kriegen
unseren... Wobei meine Lektorin ein Problem hatte, weil find mal Synonyme für Poolnudel.
Aquanudel, Auftriebshilfe.
Ja, das ist aber sperrig, ne? Also ja, es ist gar nicht so einfach, so eine Szene zu schreiben und nicht 35 Mal Poolnudel zu schreiben.
Du Repor, naja, okay. Also egal, aber trotzdem, also großartig, da freue ich mich schon, wenn ich die lesen werde, diese Szene. Das wird sicherlich super. Ich glaube, wir nähern uns schon wieder irgendwie drastisch der Stunde und haben ja noch überhaupt, also doch, wir haben über Bücher geredet, nämlich über Veras Frau Appeldorn. Haben wir denn noch irgendwelche andere Bücher, über die wir sprechen möchten? Vera, hast du noch was, ein Buch, was du uns vorstellen
möchtest? Ja, so was ich auf jeden Fall auch im Rahmen der Mörderischen Schwestern nicht unerwähnt lassen möchte, dass es
wartet
regelmäßig...
Wartet mal bitte ganz kurz, einmal ganz kurz, weil ich ja gerne mit Jingles arbeite oder wir ja inzwischen gerne mit Jingles arbeiten. Ich würde das jetzt mal unter dem Oberbegriff Current Read Update packen, damit wir das irgendwie zusammengefasst kriegen. Denn ihr werdet ja jetzt sicherlich über euren Lesefortschritt oder was auch immer auch berichten. Und dann fahre ich hier mal ganz kurz ab.
Das Current Read Update. Einblicke in Leseerlebnisse von Schreibenden.
Jetzt aber. Entschuldige.
Ich bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen eingeschüchtert. Aber was ich erzählen wollte, dass ja im Rahmen der die mörderischen Schwestern immer wieder sich in Regios oder auch bei Stammtischen sich Autorinnen zusammentun und Anthologien rausgeben. Und wir haben jetzt gerade hier bei mir in der Regio West im Bergischen Land, also Wuppertal und die Ecke, ist wieder eine Anthologie entstanden, die heißt auch einfach Die Börderische Schwester. Und da sind 21 Kurzgeschichten drin von Schwestern hier aus meiner Regio. Und da wollte ich einfach gerne mal darauf hinweisen, wenn man da so ein ganzes Spektrum der unterschiedlichsten Kriminalgeschichten bekommt und da durchaus unterhaltsame Stunden miterleben kann.
Ja, sowas mag ich sowieso auch immer sehr gern, dass man quasi ja, naja, irgendwie ein und dasselbe, naja, mehr oder weniger dasselbe Thema, es gibt Tote, aus vollkommen unterschiedlichen Perspektiven mal serviert bekommt, das finde ich auch klasse.
Ist auch eine Geschichte von dir drin, Vera?
Nein, da ich ja jetzt hier die Regio-Schwester bin, wollte ich jetzt bei dem, es gab ein richtiges Auswahl- und Bewerbungsverfahren, da wollte ich dann nicht da. Ich und muss auch gestehen, dass ich nicht so die Kurzgeschichtenschreiberin bin. Also von daher passt das schon.
Ja, stimmt, das muss man mögen.
Und das gibt es tatsächlich nur als gedrucktes Buch, nicht auch als E-Book. Das ist ja erstaunlich. Zumindest habe ich es jetzt hier nur als Taschenbuch.
Das gibt es nur als gedrucktes Buch. Es ist auch in einem kleinen Verlag erschienen. Daran muss ich noch ein bisschen arbeiten, dass die mörderischen Schwestern da Self-Publishing auch als Veröffentlichungsmethode mal hier und da in Erwägung ziehen, sind doch in der Breite doch immer noch sehr verlagsminded. Ja, und das ist halt in einem kleinen Verlag, Bergischen Verlag, erschienen. Ne? Und ja, und solche Verlage, die tun sich ja schwer mit dem Elektronischen.
Ja, aber die meisten Verlage machen doch inzwischen auch E-Books. Aber ist ja, oh gut, also ja, ist ja ein sehr schönes Geschenk, kann man ja unter dem Weihnachtsbaum legen.
Absolut.
Ja. Hm. Ich habe es jetzt also, die mörderischen Schwester, bergisch, weiblich, kriminell, Krimi-Kurzgeschichten steht es hier beim großen
Korrekt.
Dealer. Ja, sehr gut. Hm. Ja, wunderbar. Und da sind die unterschiedlichsten Dinge genau, drin.
21 Geschichten von, sind einige haben zwei Geschichten irgendwie reinbekommen, also der Auswahlprozess war ja anonymisiert. Also da kommen die 15, 16 Autorinnen.
Cool. Klingt spannend. Ja, ich habe, ja. Ich weiß nicht, Christian, hast du auch was du erzählen möchtest? Ich hatte ja das letzte Mal kein Current Read, aber diesmal hätte ich eins.
Genau, ich überlasse dir gern das Feld, denn ich habe momentan nichts Berichtenswertes.
Okay. Ich habe ein Buch am Wickel, das mir übrigens auch eine mörderische Schwester empfohlen hat. Ich glaube, sie ist immer noch mörderische Schwester. Also zumindest war sie mal mörderische Schwester. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du sie sogar, Almut Heuner?
Die ist noch, die habe ich letztens, ich habe ja hier so eine Tour durch die Region gemacht und da habe ich sie in Bochum getroffen. Ja, sie ist
Siehste?
Da ja, genau. Organisiert auch in Bochum immer den monatlichen Stammtisch.
Gut, dann also die liebe Almut, als wir kürzlich telefoniert haben, ich kenne sie noch aus ihrer Frankfurter Zeit, da hat sie mir ein Buch empfohlen und hat gesagt, das habe ich in einem Wochenende durchgesuchtet und du wirst es mögen, ich bin mir ganz sicher. Und dann habe ich natürlich sofort, ohne drüber nachzudenken, habe ich es mir gekauft. Es heißt Writers and Lovers und das hat mir allein schon der Titel, also es gibt auch die deutsche Übersetzung, da heißt es aber auch Writers and Lovers, also Schriftsteller und Liebhaber, wurde nicht übersetzt, sondern hat diesen englischen Titel auch von Lily King. Und wenig überraschend dreht es sich um eine junge Autorin, Casey heißt sie, sie ist Anfang 30 und ist in einer etwas prekären Lebenssituation. Ach so, ja, es spielt Ende der 90er Jahre. Gerade ist Lady Di verunfallt im Tunnel. Das findet die Protagonistin auch ganz schrecklich, weil sie so ein großer Prinzessin Diana-Fan war. Und sie schreibt seit 6 Jahren an einem Roman. Ja, das und sie leidet sehr am Schreiben. Man kann es nicht anders sagen. Also es ist absolut qualvoll, das zu lesen, wie sehr sie sich an diesem Roman da abquält. Also ich bin jetzt ungefähr ein Drittel habe ich jetzt hinter mir und sie leidet nicht nur am Roman, sondern auch am Leben selbst. Ihre Mutter ist vor nicht allzu langer Zeit verstorben. Dann hatte sie kurz nach dem Tod der Mutter irgendwie so ein Stipendium bekommen für ein 8-wöchiges Schreibretreat, wo sie da so ein Cottage bekommen hat, irgendwo in Massachusetts und wo sie dann eigentlich nichts anderes hätte tun können, als zu schreiben. Da hat sie aber nur irgendwie, keine Ahnung, zwei Seiten geschrieben und ansonsten hat sie mit irgendwie einem anderen Typen, der ebenfalls da so ein Stipendium bekommen hat, eine bisschen toxische Affäre angefangen, ich kann es nicht anders sagen, und überhaupt mit Männern hat sie nicht wirklich viel Glück und mit ihren Jobs hat sie nicht viel Glück und sie hat Schulden und jetzt denke ich mir immer die ganze Zeit, ja, ich ahne, worauf Almut hinaus wollte, was daran, und es ist wirklich ein wahnsinnig gut besprochenes Buch, er hat also sensationelle Kritiken, aber ich finde es unglaublich anstrengend, so dieses, dieses qualvolle Ringen mit dem Roman. Also ich meine, ich habe auch echt lange gebraucht, bis mein erstes Buch fertig war. Und ich glaube, euch ist es auch nicht anders gegangen. Also so gerade der erste, der hat schon echt gedauert. Aber 6 Jahre und noch nicht mal der erste Entwurf fertig, ist schon krass, oder?
Allerdings. Ja, aber komm vor. Also ja, ja. Ich habe auch tatsächlich, ich habe jetzt so bei dem Austausch bei den mörderischen Schwestern, gibt es Schwestern, die ähnlich lange dran sind. Es ist, finde ich, auch total spannend, so dass man heranzieht. Ich habe zum Beispiel eine Schwester, an die ich gerade denken muss, die auch schon länger an ihrem Erstlingswerk arbeitet. Und die kann wirklich, die kann einen Anfang schreiben und dann kann sie am Ende was schreiben und dann eine Szene, die in die Mitte passt und behauptet, dass das nachher alles zusammenpassen würde. Das finde ich wahnsinnig. Mhm. Das würde ich nie hinkriegen. Also man lernt da so verschieden, also dass da jemand 6 Jahre braucht, und das ist da nicht so unüblich.
Ja, ja, ich, also insofern, lieber Almut, solltest du zuhören. Ich weiß, warum dieses Buch dich angesprochen hat, aber ich sag jetzt nicht warum, aber ja, ich find's, also ich kann es auch nachvollziehen, und was sie dann so im Einzelnen, also wenn sie dann irgendwie tagelang mit einer Szene ringt, auch weil sie irgendwie jetzt Angst, also dann irgendwie ist so eine Stelle, da ist sie eine Woche damit beschäftigt, irgendwie ihr Protagonistenpaar die Treppe rauf oder runter zu bringen, wo ich mir denke. Also deswegen muss ich jetzt fast schon ein bisschen lachen mit deinem Papst im Pool, ja. Also meine Güte, da lauf halt einfach runter oder rauf, ja.
Genau, komm mal klar, Alter. Setz einen Fuß vor den anderen.
Ja. Das ist jetzt nicht so schwer. Aber ja, also ich bin gespannt. Ich bin jetzt natürlich auch neugierig. Also, und es liest sich sehr gut. Also es ist wirklich ganz, ganz toll geschrieben und es ist mitreißend geschrieben. Ich bin jetzt noch nicht so mit der Protagonistin warm geworden, weil, wie gesagt, also ich persönlich kann dieses ganz arge Leiden am Schreiben jetzt nicht so nachvollziehen. Und auch die Art und Weise, warum man immer irgendwie in so ganz katastrophale Beziehungen schlittert, aber auf der anderen Seite so mit Anfang 30, ja, naja, da hatte ich die schlimme Beziehungsphasen auch gerade erst so mal knapp hinter mir. Also gut, ist egal. Also da muss ich mich vielleicht ein bisschen in Toleranz üben. Und ich bin sehr gespannt, wie es ausgeht. Und vielleicht kann ich dann beim nächsten Mal erzählen, dass ich es ganz großartig finde.
Ja.
Oder halt nicht, du dann weil wahrscheinlich eher beim übernächsten Mal tun.
das ist fürchterlich.
Ach, wir und unsere Zeitschleifen. Herrlich, herrlich.
So ist es.
Ja, ja.
Jo, ich würde mal sagen, Gott. Das hat mal wieder Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank für deinen Besuch, liebe Vera.
Ja, danke, danke. Es ist mir immer ein Vergnügen und immer gerne wieder. Also du musst damit rechnen, wenn du mich fragst, dass ich ja sage. Also da musst du durch. Okay. Ne?
Mache ich aber immer wieder gerne. Ich finde, so alle 2-3 Jahre können wir uns schon mal besuchen.
Ja, das geht.
Das
schon häufiger. Also, liebe Leute, kauft in Scharen Frau Appeldorn und der tote Maler. Ich kann es auf jeden Fall schon besser empfehlen als Writers and Lovers. Sag's nur. Und hört vor allen Dingen in die 2 von der Talkstelle rein, wo man deutlich seriöser sich dem Thema Literatur und vor allen Dingen Schreibhandwerk nähert, als wir es hier tun.
Das schockiert mich immer, wenn ihr das sagt, dass wir so seriös sind.
Doch, also im Vergleich zu uns ist doch alles andere seriös.
Ja.
Ja, gut, dann ist aber jetzt ein bisschen Fishing for Compliments, lieber Christian.
Nein, ist aber, es gar nicht. Ist es, also, ich meine, also
ihr habt ein Soundboard, alleine schon das. Ich meine,
das ist doch hier in dem Programm drin.
Das ist Christians Spielzeug.
Das sehe ich nicht als Professionalität an, dass ich hier auf Knöpfe drücke.
Naja, also es war jedenfalls, mir war es ein Fest. Ich bin jetzt ein bisschen verunsichert, was ich mit meinem Kirkby-Krimi mache, ob die Leiche zu spät kommt.
Schick's mir mal rüber, aber dann kann ich dir bestimmt dazu eine unqualifizierte Meinung abgeben.
Also ich biete mich gerne auch an und dir meine Meinung zu sagen, wenn du das möchtest.
Ja, das,
wobei du weißt, ich bin jemand, die Prologe hasst, und bei mir muss es schnell zur Sache gehen. Also
ich habe keinen Prolog. Ich habe Prolog.
Ja, Gott sei Dank. Das machen ja viele, ne? Die machen dann irgendwie, machen langsam Anfang und setzen einen Prolog vorne vor, damit es spannend wird. Und das kann ich auch nicht haben. Ich bin vom Thema abgekommen, egal.
Aber wir haben noch mal einen prima Bogen zum Schluss gezogen, uns mit dir über das Handwerk des Cozy Crime und zu besprechen. Also passt das doch perfekt.
Genau. Also und wir haben, also weder in der einen noch in der anderen Geschichte gibt's einen Prolog. In der einen Geschichte ist die tote, also sofort in der allerersten Szene ist klar, die ist tot. Und in der anderen dauert es halt irgendwie 5 Kapitel oder sowas. Aber dafür passiert halt schon einiges. Ja, aber naja, aber es passiert, es, glaub mir, es ist nicht, das, was da schon alles passiert ist, ist sehr unterhaltsam.
Alles klar, sag mir, oder schick mir das, du weißt, ich sag meine ehrliche Meinung. Und ich bin ehrlich gesagt ja auch jemand, der mit sowas, denke ich mal, klarkommt. Hast du dann im Zweifelsfall hinterher auch nichts besser gekonnt, wenn Vera sagt, nee, ist blöd und ich sage, oh, ja, passt schon.
Ja gut, ist, im Zweifel ist mir das ja auch wurscht, was ihr sagt. Ich mach's ja dann sowieso, wie ich's will. Aber nee, würde mich aber tatsächlich interessieren. Also ich bin jetzt gerade noch an einer anderen Geschichte dran, die jetzt wirklich eben von einer gewissen Brisanz ist, dass sie fertig ist. Das heißt, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, dann ist diese Geschichte bereits im Lektorat und das gibt mir ja Mut. Also
Wie gut, dass du das weißt.
Ja, es ist, muss so
ich
sein.
Ich bin sehr gespannt. Ich werde es beobachten.
Genau.
In der Tat.
Ja, vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte. Es ist mir immer wieder eine große Freude. Und der Höhepunkt des Tages ist jetzt vorbei und jetzt muss
ich jetzt gucken, geht's bergab. Na gut. Genau. Okay. So ist es. Ihr Lieben, ihr könnt jetzt langsam ans Aufhören denken, denn wir sagen Tschüss.
Tschüss.